das ist der ICF Basel Podcast.
Jawohl, danke Timon. Und schön mit euch heute Abend hier den Gottesdienst zu erleben. Wir fangen ja diese neue Serie History an, aber kurz vorher noch was anderes. Ich habe vor einiger Zeit, meine Frau und ich, wir haben daheim aufgeräumt. Also wir räumen regelmäßig auf, aber wir haben dann mehr aufgeräumt. Also wir haben ausgeräumt, wir haben Sachen weggeschmissen und dann haben wir unter anderem verschiedenste Sachen wieder umgeräumt und dann haben wir diese Dinge gefunden hier. Das sind Musikkassetten. Kennt die noch jeder? Ja, wirklich, so alte, schöne alte Musikkassetten. Die hat man dann früher in Radio reingetan, dann auf Play und auf Record gemacht und dann konnte man gleichzeitig der Musik aufnehmen. Und das ist eine, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob die wirklich uns gehört, Simon and Garfunkel. Kennt ihr einer noch? Ja, so ein paar. Ja, ja. Bridge over Troubled Water, The Boxer, Baby Driver. Also wirklich ganz großartige Musik. Wir haben auch religiöse Musik gehabt. Das hier, Take Our Lives, Touching the Father's Heart. Das Live-Worship-Songs von der Vineyard. Das haben wir da früher mal gehört, so bei uns daheim. Diese Dinge haben wir gefunden und das ist wirklich so ein, in Zeiten von Spotify, in Zeiten von dieser, wo man ganze Filme streamen kann, sind solche, so Kassetten sind wirklich schon Raritäten. Aber wir haben auch noch andere ganz tolle Sachen. Und zwar das hier. Das hier ist tatsächlich einer meiner ersten Lieblings-LPs, Platten. Sie wird leider nicht mehr. Ich habe meine damals weggeschmissen aus irgendeinem Anflug von Wahn. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwann habe ich das mal entsorgt, weil es jetzt Musikkassetten gab und CDs irgendwann. Das ist die LP von der Gruppe Kraftwerk. Wer kennt Kraftwerk? Können wir sehen, wer Kraftwerk sieht? Ah, doch ein paar. Also ein paar haben wirklich guten Geschmack. Tun wir mal hoch. Wer? Ja, ein paar haben wirklich guten Musikgeschmack. Hey, fantastisch. Und das ist die legendäre LP. 1974 kam die auf den Markt. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, ob du dann überhaupt noch schon gegenwärtig warst oder noch ein Funkeln irgendwo im Sternenhimmel oder wo auch immer. Das ist die legendäre LP Autobahn. Autobahn. Das erste Stück da drauf heißt eben Autobahn. Es geht ungefähr 22 Minuten. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Das ist grandios, grandios. Das ist Kraftwerk, Leute. Das sind die Begründer sozusagen von Elektro-Rock, Elektro-Pop. Mia, die hat Musik studiert, gell? Das stimmt. Ja, sie hat studiert. Sie hat studiert. Und die haben wirklich diese außergewöhnliche Musik. 1974, 41 Jahre lang ist das her, wo die Typen angefangen haben, Musik zu machen. Und die haben mit tatsächlich Musikgeschichte ein Stück geprägt und geschrieben. Und aus dem ist eine ganze Genre entstanden, eben Elektropop. Und wie gesagt, ihr müsst das mal anhören. Wenn ihr heute Abend Spotify anmacht, dann müsst ihr das mal anhören. Diese grandiose LP, wie gesagt, hört mir nicht. Sie hört im Wesentlichen jüngeren Mann, meinem Schwiegersohn. Der hat mir trotzdem ausgeliehen. Und das finde ich fantastisch. Wie gesagt, ihr müsst das mal hören. Das ist wirklich gute Musik. Die Leute haben Geschichte geschrieben. Die haben wirklich Geschichte, Musikgeschichte geschrieben. Und damit sind wir bei unserem Thema, wo der Timon schon eingeläutet hat und gesagt, History, das wird uns in den nächsten 5 Wochen hier im ICF Basel und im Baselland beschäftigen, History. In den nächsten 5 Wochen geht es aber nicht um so legendäre Musik, das wäre sicherlich auch mal ein Thema. Wir werden zu Weihnachten mal das thematisieren, Musikgeschichte anhand von alten Weihnachtssongs. Aber in den nächsten Wochen geht es tatsächlich um unsere eigene Geschichte. Um unsere Geschichte im Glauben, in unsere Geschichte als Kirche. Es geht mit anderen Worten wirklich um unsere Wurzeln im Glauben. Da, wo wir herkommen. Das, was uns wirklich heute noch prägt und trägt. Die Kirchengeschichte, man soll es nicht glauben, beginnt nicht wirklich mit dem ICF. Auch wenn wir manchmal so tun, aber das stimmt nicht. Die Kirchengeschichte geht schon wesentlich weiter zurück. Und wir stehen auf dem Boden, wo schon viele andere was gemacht haben. Und deswegen beschäftigen wir uns mit unseren Wurzeln die nächsten Wochen. Solche Bäume haben die Eigenart, dass sie je nach Bodenbeschaffenheit ihre Wurzeln eher so flach ausbreiten oder sehr in die Tiefe hineingehen. Wenn der Boden weicher ist, dann haben Bäume die Fähigkeit, ganz tief mit ihren Wurzeln runterzugehen. Und das hat einen Vorteil, ihr Stand, ihre Haltbarkeit ist wesentlich fester, als wenn ein Baum nur flache Wurzeln hat. Und in Dürrezeiten haben diese Bäume wesentlich mehr Möglichkeiten, auch Wasser aus der Tiefe zu holen. Sie sind nicht so sehr vom Oberflächenwasser abhängig. In der Bibel wird mal unser Herz als eine Art Boden beschrieben. Der Boden, der manchmal hart sein kann, manchmal weich sein kann und wo Gott in uns wirklich sich reinpflanzen will, wirklich seine Wurzeln in unserem Leben hinunterreichen möchte. Ich weiß nicht, wie weich oder wie hart dein Herz heute ist und ich weiß nicht, wie stark Gott in deinem Leben verwurzelt ist, dass sogar in Dürrezeiten du wirklich Stand hast und genügend Versorgung hast, dass Gott His Story, seine Story mit dir schreiben kann. Und das wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und interessant ist, dass es in unserem Glaubensleben es eine rechte Parallele zu unserem eigenen Leben gibt. Die Wurzeln in unserem Glauben und Wurzeln in unserem eigenen Leben. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich komme tatsächlich aus dem Hause Dörpfeld. Meine Geschichte ist wirklich verbunden mit meinen Eltern, Hause Dörpfeld. Und manchmal mehr, als mir sogar lieb ist. Es gibt so Zeiten, dann steht meine Frau vor mir und fängt dann auf einmal an zu grinsen so und sagt, ja, das kenne ich. Sag ich, ja, wie kennst du? Ja, dein Vater, deine Mutter redet auch so, tut so, macht so, benimmt sich so. Und ich sage, nein, das bin ich, definitiv. Aber sie erkennt das auf Anhieb, das sind Eigenarten, da liegen meine Wurzeln von meinem Leben. Und manchmal kommt das mehr durch, manchmal kommt es sogar mehr durch, als mir lieb ist. Und manches Mal hatte ich sogar schon den Eindruck, mir wäre lieb, ich würde manche Wurzeln in meinem Leben abhacken, damit sie nicht so eine Auswirkung haben in meinem Leben. Vielleicht der eine oder andere sitzt heute auch hier drin und sagt, ja, das kenne ich von meinem Leben. Wenn meine Eltern mir in den Sinn kommen oder meine Verwandtschaft mir in den Sinn kommen, meine Herkunftsfamilie, dann höre ich Sprüche auf einmal, dann merke ich Aussagen über mein Leben oder Verhaltensweisen, die mir gar nicht lieb sind. Und der eine oder andere erlebt dann wirklich sogar eine Identitätskrise. Weil er merkt, hey, was ist da, was sind das für eine Wurzel in meinem Leben? Wo kommt diese Eigenart in mir immer wieder her? Und nicht wenige, wie gesagt, möchten dann ihre Wurzeln wirklich auch durchschneiden. Aber es hört zu uns, es hört zu unserem Leben. Wie auch immer, unsere persönliche und auch unsere Wurzeln im Glauben, die sind entscheidend für unsere Gegenwart und die sind entscheidend für unsere Zukunft. Im Neuen Testament werden die Wurzeln mal sehr prominent thematisiert. Und wenn es gerade um den Glauben, unseren Glauben geht. Paulus schreibt damals an die Christen in Rom einen Brief, einen Römerbrief und sagt das sehr explizit, sagte Luke, es gibt Wurzeln, liebe Römer, Christen, die sind entscheidend für eure Gegenwart und für eure Zukunft. Ich möchte euch mit euch das lesen, aus Römer 11, der Vers 17 und 18. Und er vergleicht dann Israel, das jüdische Volk, mit dem Ölbaum und sagt dann Folgendes. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. Und dann spricht er in dem Kontext eben von Juden. Und an ihre Stelle wurdet ihr, und damit meint er jetzt die Christen in Rom, als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr nun von den Wurzeln und Säften dieses edlen Ölbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Ein ziemlich einfaches Bild, das Paulus braucht. Er sagt, schau, die Wurzel trägt euch. Also eure Geschichte, dieses jüdische Volk, das Volk Israel, das bildete Wurzel, ihr lieben Christen in Rom. Und ihr seid oben drauf gepfropft worden. Und jetzt passt auf, Leute, dass ihr nicht arrogant werdet. Indem ihr einfach sagt, interessiert uns nicht. Interessiert uns doch überhaupt nicht, wo die Wurzeln herkommen. Wir sind hier und jetzt geht's los. Und Paulus ermahnt sie, hey Leute, werdet nicht arrogant. Wenn ihr wirklich von diesen Wurzeln Kraft und Saft entnehmen wollt, dann dürft ihr das einfach nicht beiseite schieben und so tun, als würde euch das gar nichts mehr angehen. Und die Wurzeln, wo der Paulus anspricht, die haben sehr viel mit dem Alten Testament zu tun, dem ersten Teil von der Bibel. Und dieses Alte Testament, das ist für etliche Menschen ist das so ein bisschen so ja, eine skurrile Sache. Stehen viele Geschichten drin, die man nicht so richtig genau weiß. Ich weiß nicht, ob du das Alte Testament überhaupt liest. Sag mal, wir können Proben machen. Wir hatten im letzten Monat so mehr als nur einen Satz Altes Testament gelesen. Können wir mit Licht? Ja, das ist eine Menge. Ja, doch ein paar haben es gelesen. Schön. Etliche. Da hat einer sogar zwei Sätze gelesen. Wow. Du kriegst ein extra Bier heute Abend. Etliche gehen im Alten Testament so um, dass sie ab und zu mal einen Vers oder irgendein Kapitel daraus lesen und dann war's das. Altes Testament, das ist irgendwie alt. Hört sich ja schon so alt an, Altes Testament. Fangen wir doch lieber gerade beim Neuen an, Neues Testament. Alt ist irgendwas für die Brocki und neu, da können wir was mit anfangen. Und manche betrachten sogar den Gott im Alten Testament, also Gott, der ist ein anderer Gott als der im Neuen Testament. Quasi der Gott im Alten Testament, der hat verstanden und irgendwann mitbekommen, er hat ein Imageproblem. Die Leute finden ihn nicht so toll, er macht Gebote, wo die Menschen nicht halten und so weiter. Und hat sich wahrscheinlich irgendwann so eine Art Unternehmensberater in den Himmel geholt und gesagt, wir müssen was Neues machen. Und der gute Mann oder die gute Frau hat dann gesagt, ja Gott, das ist genau die Idee, wir fangen was Neues an, wir schicken deinen Sohn, best friend of everybody, und dann so quasi Gott 2.0. Alt, weg, neu, ja. Und viele lesen tatsächlich so die Bibel und verhalten sich auch so. Manche haben nur noch ein neues Testament, ein altes, das sind sie gar nicht mehr, nur ein neues Testament, vielleicht noch so mit ein paar Psalmen dran geklatscht, so Poesie noch hinten dran, und dann war es das. Leute, die nächsten 5 Wochen wird uns das beschäftigen, dass das Alte Testament wirklich eine richtige Bedeutung für uns hat. Das sind Wurzeln von unserem Glauben. Und die dürfen wir auf keinen Fall ignorieren oder so tun, als würde das uns überhaupt nichts mehr angehen. Das hört zusammen. Und es ist wichtig, dass es zusammengehört. Der Paulus sagt das mal an die Korinther, wie entscheidend notwendig ist, dass wir uns dem auch stellen. Er sagt im 1. Korinther Kapitel 10 schreibt er, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir heute eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet uns davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah. Und damit meint er unsere jüdischen Vorfahren. Das schreibt er den Christen in Korinth. Und die Schrift, die warnt uns. Jetzt drücken wir kurz die Pause-Taste. Welche Schrift meinte Paulus denn hier? Die Schrift warnt uns. Welche Schriften hatten denn die Christen in Korinth oder die Christen in Rom? Oder wenn Jesus sagt, wie die Schrift sagt, aus welchen Schriften zitierte denn Jesus? Aus seinen Spickzetteln oder irgendwas? Das Einzige, was die damals hatten, war das Alte Testament. Das waren die Schriften, wo Jesus sagt, hey, das ist entscheidend für unsere Gegenwart. Die ersten Männer und Frauen der Kirche wussten, dass alles, was im Alten Testament steht, ihnen hilft, Gott tatsächlich besser zu verstehen, besser kennenzulernen. Um das wird es gehen die nächsten Wochen, Leute. Wir machen eine Entdeckungsreise. Wir werden wirklich dazu zurückgehen, zu diesen Wurzeln von unserem Glauben, zu dem Volk Israel, zu dem jüdischen Volk, und werden entdecken, wow, das hat wirklich was mit uns zu tun. Und ich verspreche euch, das wird spannend werden. Weil viele dieser alttestamentlichen Stellen haben direkt mit uns heute was zu tun. Und ich hoffe, dass ihr wirklich ein paar Neuentdeckungen macht und Aha-Erlebnisse habt und sagt, hey, die Wurzel, das ist entscheidend für meinen Glauben heute. Wir haben tatsächlich was mit Israel zu tun. Und ich möchte eine Vorbemerkung machen. Gerade wegen diesem Neuen. Wenn man was Neues entdeckt, das im Glauben oder sonst wo, dann haben manche die Tendenz, das sehr quasi wie über zu betonen. Man hat irgendwas Neues. Ich bin auch so ein Typ, wenn ich irgendwas Neues habe, dann spiele ich gerne damit rum. Von Zeit lang Mountainbike mal gekauft und dann habe ich dann rumgeschraubt und gemacht und getan und hin und her mehr gefahren. Was einfach neu ist, dann habe ich Freude dran und dann muss man das ausprobieren, anziehen und wie auch immer. Wir haben ein neues Auto mal gekriegt und das Auto haben wir immer schön sauber gemacht und dann mit dem Staubsauger durchgefahren. Und jetzt warten wir, bis der Regen kommt, dann wird es auch wieder sauber. und der, innen drin, das evolutioniert sich weg. Mit der Zeit sieht man, das sieht man mit der Zeit auch gar nicht mehr. Leute, manche, und deswegen lasst mich das mit allem Respekt sagen, manche machen eine Entdeckung in ihrem Glauben, dass die Wurzel von unserem Glauben tatsächlich im Volk Israel ist, in dem jüdischen Volk, und dass das eine Bedeutung hat. Und sie machen die Entdeckung und dann schlägt es wie auf einmal wie um. Und manche werden wie zu Israel-Freaks. Dann gibt es nur noch Orangen aus Israel und nur noch Oliven aus Israel oder irgendwelche Seife, mit der man sich waschen soll aus Israel und Salz aus dem Toten Meer, was aus dem Kopf ist, und dann kriegt man Haare oder sonst was. Und dann werden Fahnen geschwungen im Gottesdienst mit israelischer Fahne und allen und so weiter und so fort, Leute. Und irgendwann hat sogar mir Leute gesagt, hey Leute, Ralf, hey, ich habe das entdeckt. Unser christlicher Glaube hat zutiefst seine Wurzeln in diesem jüdischen Volk. Und wir müssen Israel unbedingt unterstützen. Wir müssen dahinter stehen. Wir müssen wirklich voll sagen, hey, look, wir stehen an deiner Seite. Auch wenn überall alle Länder drumherum dagegen sind. Und ich habe gedacht, hey, Alter, das kann nicht ganz wahr sein. Du willst doch nicht allen Ernst behaupten, dass alles, was das politische Israel heute macht, tatsächlich gut ist oder richtig ist oder ich sogar noch unterstützen muss. Ja, sicherlich nicht. Und wenn man zurückschaut im Alten Testament, Gott hat das beileibe nicht getan. Gott hat oft, die Propheten haben oft dieses Israel kritisiert wegen verschiedenen politischen, sehr fragwürdigen und schlimmen Handlungen. Es geht überhaupt nicht darum, alles gut zu finden. Aber es gibt zu entdecken, dass wir heute unsere Wurzeln tatsächlich in diesem jüdischen Volk haben. Und dass das wichtig ist für uns, das auch ernst zu nehmen. Und somit starten wir heute mit der Person aus dem Alten Testament, mit Abraham. Wir werden verschiedene Bünde anschauen aus dem Alten Testament. Und einer der wichtigsten Bünde im Alten Testament ist der Bund mit dem Abraham. Und mit dem werden wir heute anschauen. Das ist eine sehr spezielle Geschichte. Gott schließt den Bund mit Abraham, und wenn ein Bund geschlossen wird, im Alten Testament und im Neuen Testament, das ist das immer eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte. Das macht man nicht einfach nebenbei. Ich habe das häufig verglichen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, sie möchten gern von mir getraut werden, dann erkläre ich das häufig von daher und sage, look, ein Ehebund hat zutiefst eine Wurzel, sind Gedankengut in dem Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Mit Abraham, mit Mose, mit Jesus, mit uns schließen will. Und so ein Ehebund, das ist nicht ein Bund von einer gewissen Zeitspanne einfach, sondern ein Bund über dein ganzes Leben, bis dass der Tod euch wirklich scheiden wird. Und das ist das Besondere an so einem Bund, dass es für ein ganzes Leben gilt. Und in Theologie hat sich zu diesem Bundesverständnis mit Israel ganz interessante Sachen eingeschlichen. Ich habe das in meiner Ausbildung sogar noch so gelehrt bekommen. Und zwar die Idee, dass Gott einen Bund macht mit Israel, mit diesem Abraham startet und sagt, du bist ein Auserwählter und mit dir möchte ich Geschichte schreiben. Aber irgendwann ist das mit Israel schiefgegangen. Die haben dann andere Dinge gemacht, wurden bockig, störrig, sind ihre eigenen Wege gegangen, und spätestens nach Weihnachten und Ostern wissen wir, dass die da auch einen Herrn Jesus umgebracht haben. Und dann hat Gott irgendwann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Der Bund ist vorbei. Wir machen nicht mehr mit Israel weiter. Jetzt machen wir mit der Kirche weiter. Bund 2.0, der geht jetzt mit der Kirche. Mit Israel, die Sache ist vorbei. Das nennt man in der Theologie Ersatztheologie. Kirche hat den Platz eingenommen von Israel. Gott hat den Bund finito gemacht. Und jetzt machen wir mit den anderen weiter. Übrigens, im Zweiten Weltkrieg oder im Dritten Reich, Hitler hat genau dieses Argument benutzt in der Diskussion mit der Kirche, deutlich zu machen, dass es an sich ganz gut ist und richtig ist, Juden zu verfolgen und sie umzubringen. Weil die Sache mit Gott und Juden ist vorbei. Jetzt geht es um die Kirche. Sehr schräge Theologie. Aber tun wir mal so, als würde sie wirklich stimmen. Was wäre, wenn Gott tatsächlich, dass seine Einstellung ist, dass er einen Bund macht und irgendwann merkte, dass du oder ich uns nicht dran halten. Dinge tun, die Gott überhaupt nicht gut findet. An Versprechen, die wir selbst Gott gegeben haben, uns nicht dran halten. Wege gehen, die vollkommen unsere eigenen Wege gehen, uns nicht darum kümmern, was Gott in meinem Leben überhaupt tun will oder zu sagen hat. Was wäre, wenn das denn so wahr wäre, dass Gott dann einen Bund irgendwann mal auflöst und sagt, look, weg. Ich wäre hundertprozentig schon weg. Du vielleicht nicht, aber ich wäre schon draußen. Wenn das die Art Gottes wäre, dass er Ja sagt und hinterher es wieder zurücknimmt und sagt, nein, komm mit dir, du bist mir einfach zu untreu. Und dann schließt man die Sache zu. Nein, Leute, Gottes Bund besteht ewig. Gott ist treu, auch wenn das Volk Israel untreu ist. Gott ist treu, auch wenn du untreu bist. Er bleibt sich wirklich in dem Sinne treu und sagt, ich stehe zu meiner Geschichte mit dir und zu diesem Volk Israel. Kommen wir zum Abraham. Seine Geschichte beginnt in 1. Mose 12. Und Gott fängt an, mit ihm einen Bund zu machen und begegnet ihm. Er war 75 Jahre alt, verheiratet mit Sarah und hatte eine Gottesbegegnung. Es wird da beschrieben in 1. Mose 12, wo, dass Gott zu ihm sprach, sich ihn vorstellte. Ich bin der Herr, dein Gott. Und was da steht, ist der Begriff oder dieser Name Gottes El Shaddai. Das heißt, übersetzt so, ich bin dein Versorger. Ich bin der, der wirklich für dich sorgt in deinem Leben. Und das Wort wird abgeleitet an sich von der Mutterbrust, von dem Bild, dass eine Mutter ihre Kind stillt. Und so bin ich Mutter für dich, Abraham. So bin ich ein Versorger für dein Leben. So stellt er sich vor. 1. Mose 12. Und jetzt muss man mit dem Hintergrund von Abraham noch verstehen. Da steht, er lebte in dem Land Ur, in der Stadt Ur in Chaldäa. Ur in Chaldäa war eine Gegend wie ein heidnisches Umfeld. Und ein Merkmal in der Gegend war, dass ganz viele Götzen angebetet wurden. Im Talmud ist überliefert, das ist eine jüdische Überlieferung, wird gesagt, dass der Abraham sein Handwerk war, so kleine Götzenfiguren herzustellen, aus Stein und aus Holz. Und mit dem hat er Geschäfte gemacht. Mit ihm ist er auch reich geworden. In dem Business war Abraham drin, in der Umgebung, wo enorm viele Götter waren, wo man sehr viele Götter anbetete, und da lebte er. Und mittendrin hat auf einmal dieses Erlebnis, dass Gott ihm begegnet. Und jetzt stellt euch das vor. Abraham kommt vom Arbeiten heim zu seiner Frau Sarah und sagt auf einmal, hey Sarah, ich bin Gott begegnet. Gott ist zu mir gekommen, hat zu mir gesprochen. Und Sarah schaut ihn dann liebevoll an und sagt, aha, ja welcher Gott denn jetzt? Der aus Stein oder der aus Holz, der so schön lächelt? Und Abraham sagt dann, nein, El Shaddai, der ist mir begegnet, der Versorger, er hat mit mir gesprochen. Und sie dann, aha, und jetzt? Ja, und er hat uns gesagt, er hat mir gesagt, wir sollen das Land verlassen. Aha, und wohin? Ja, das hat er noch nicht gesagt. Liebe Ehefrauen, liebe Freundinnen, wenn dein Mann, dein Freund eines Abends zu dir kommt und sagt, look, wir sollten irgendwo hingehen und so ähnlich reagiert wie er, denn ich würde mir Sorgen machen. Vielleicht steckt noch mehr dahinter, aber im ersten Moment würde ich sagen, ja, sonst ist alles klar bei dir. Es ist verrückt, es ist ein sehr wohlhabender Mann, erfolgreich in seinem Job, in einem Land, wo viele Götter angebetet werden, hat eine Gottesbegegnung, die ihn dazu veranlasst, seinen ganzen Hausstand, alles mitzunehmen und das Land zu verlassen. Was muss das für eine Begegnung gewesen sein? In dem Text steht nicht viel mehr davon drin, außer dass Gott zu ihm sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der El Shaddai. Gibt einen Hinweis im Neuen Testament, wo das ein bisschen aufschlüsselt, in Hebräer 11. Da heißt es auch, Abraham glaubte fest an Gott und hörte auf ihn. Und als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Und dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Und wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, wohnte er nur in Zelten, denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und der Bauer Gott selbst ist. Leute, Gott gab dem Abraham da nicht nur den Auftrag, geh aus dem Lande, ich will dich in ein neues Land führen, sondern er zeigt ihm in der Vision, zeigt ihm, was weit über sein Leben drüber hinausging, was weit über seine ganze Irdischkeit, sein irdisches Leben hinaus ragte. Er zeigt ihm letztlich die Vision, dass durch ihn und all seine Nachkommen ein Volk entstehen wird, wo die ganze Welt errettet werden soll. Es geht nicht nur um dich, Abraham, es geht nicht nur um dieses Volk hier. Mit euch mache ich einen Bund, das bis in den Himmel hineinreicht. Und das war die Vision, wo der Abraham auf einmal checkte und sagte, Jesus, ich mache mich auf den Weg in ein Land. Das ist eine Bewegung, das ist Gottes Bewegung. Und Gott will mit diesem Volk, mit mir am Anfang Geschichte schreiben, History schreiben, wo alle Welt wirklich durch errettet wird und erreicht wird. Und dann wird im Kapitel 15 beschrieben, wie jetzt dieser Bund tatsächlich stattfand. In Kapitel 15 heißt es da, Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Er war schon auf dem Weg, macht sich auf dem Weg und auf einmal kommen so leise Zweifel. Ja, stimmt das wirklich? Und er fragt Gott und dann sagt Gott das. Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Tuchteltaube. Das sind wirklich, ich habe es heute Morgen, hat mir das mal, Dom hat es mir erklärt, Ornithologe, hat Ahnung von Tieren. Tuchteltauben sind geschützte Tiere in der Schweiz. Ne? Also nicht irgendwo so Hochzeitsviecher, sondern wirklich, es gibt sie. Tuchteltaube und eine junge Taube. Und jetzt kommt's, zerschneide sie mittendurch, lege die Hälften einander gegenüber, nur die Tauben zerteile nicht. Abraham tat, was ihm der Herr befohlen hatte. Sehr interessanter Text. Um das zu verstehen, was da steht, muss man wenig kapieren, dass zur damaligen Zeit, wenn man einen Bund schloss, einen Vertrag schloss, es eine ganz spezielle Handlung war. Es gab keine Rechtsschutzversicherung, es gab noch keine Rechtsanwälte, wo man dann irgendwie wieder rauskommt, sondern es wurde wie symbolisch festgehalten, hey, look, so geht das. Und man machte das folgendermaßen, indem man die Tiere wirklich zerteilte. Ich habe mir überlegt, ob wir das heute Abend live machen. Aber eben, die Techniker müssten dann alles aufräumen. Und so, das ist eine rechte Sauerei. Also ich versuche es mal ein bisschen symbolisch zu machen. Da wurde dem lieben Abraham gesagt, hol so eine Kuh. Dann hat er so eine Kuh genommen und dann wurde die Kuh tatsächlich zerteilt. Man zerteilte die Tiere und legte sie auf der einen Seite hin und legte sie auf der anderen Seite hin. Und das machte man mit allen Tieren, wo dort aufgelistet waren. Ziege, nächstes. Auseinandergeflossen und dann dort und dort hingelegt. Und zum Schluss noch das schöne Schaf. Und auch dieses wurde auseinandergeteilt und dann so zur Seite gelegt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, es ist eine ziemliche Sauerei. Ja? Und die beiden Vertragspartner, die so einen Bund miteinander schlossen, zur damaligen Zeit, gingen dann durch diese ganze Sauerei hindurch. Beide schritten so hindurch. Und durch diesen symbolischen Akt wurde deutlich, hey, wenn du dich nicht an diesen Vertrag hältst, an diesem Bund hältst, dann werden die Konsequenzen sein, die hier liegen. Die wird es genauso gehen wie dieser Kuh, wie dieser Ziege, wie diesem Schaf. Das ist symbolisch das, was da passiert. Und Gott sagt, lass Abraham, bereite das schon mal vor. Jetzt stellt euch Abraham vor, die Tiere hast du ja nicht, die musst du erst mal einfangen und suchen, wo sind die alle. Und dann holst du sie her, dann musst du sie schlachten. Also eine Riese, das ist ein Act, du bist wirklich beschäftigt. Und dann liegt die ganze Sache da. Und ich denke, Abraham wird wahrscheinlich dann schon gehirnt haben. Hey, ich mache einen Bund mit Gott und mir soll es so ergehen wie denen. Da kann ich mich gerade erschießen, wenn ich mich nicht dran halte. Aber Gott macht das so. Sag, mach das, leg das so hin. Und er tut das und so weiter. Und dann steht in Vers 11 Folgendes. Und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. War mitten in der Vorbereitung von dem ganzen Akt. Und auf einmal kamen diese Aasgeier, diese Viecher, die alles Dreckige noch mögen und so. Und stürzten sich da drauf. In einem Moment, wo es wirklich drum ging. Jetzt geht's um was. Leute, und diese Vögel sind in der Bibel häufig auch Symbole, Bilder für dämonische Kräfte. Und ich glaube, etlichen geht's so im Leben. Wenn es wirklich um Entscheidungen geht, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, wenn es wirklich darum geht, hier soll jetzt was festgemacht werden in meinem Leben. Hier möchte mit Gott mit mir einen Bund schließen, hier möchte Gott mit mir einen nächsten Schritt machen. Dann erleben nicht wenige, was so Vögel kommen. Gedanken kommen, Mächte kommen, die einen nicht nur abhalten wollen, die einen bewegen wollen, rauszulaufen aus diesem ganzen Zeugs. wo man sich lieber auf einen anderen Weg begeht und sagt, nein, ich entscheide mich doch nicht, diesen Schritt zu machen. Und Abraham machte das einzige Richtige. Er scheuchte sie weg. Und genau das kannst du auch. Genau das kannst du in so Situationen auch. Diese Gedanken, diese Gefühle und all das, was kommt, wo einen aufhalten will, wirklich eine ganze Sache auch mit Gott zu machen, wegzuweisen, sagen, nein, ich bleib dabei. Das Ganze lag auf dem Boden hier. Jetzt geht's weiter. Vers 12, bei Sonnenuntergang wurde Abraham müde und fiel in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn sehr. Da sagte Gott zu ihm, ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Szenario, Abraham hat alles vorbereitet. Und dann wird er müde. Und was macht er? Er pennt ein. Ein sehr suboptimaler Zeitpunkt, wenn man gerade einen Bund schließt. Zumal schon mit Gott. Und er schläft ein. Und dann wird beschrieben, dass er einen Albtraum hat. Ein Albtraum, wo Gott ihm Dinge zeigt, die ihn arg beängstigen, ihn unruhig machen. Und Gott zeigt ihm Dinge von der Zukunft, die kommen werden. Er zeigt ihm, was entstehen wird aus ihm. Es wird ein wirkliches Volk entstehen. Dieses Volk Israel, dieses Volk Gottes wird aus ihm entstehen. Und er wird sehen, er sieht in dieser Vision, in diesem Albtraum, dass das groß sein wird. Und dass Gott durch dieses Volk wirklich einen Segen bringen möchte zu anderen Völkern. Und Gott sagt ihm auch die Gegenseite und sagt, dieses Volk, mit dem ich Geschichte schreiben will, History schreiben will, dieses Volk wird irgendwann verfolgt werden. Es wird irgendwann verstoßen werden. Sie werden getötet. Sie werden sogar zerfetzt werden. Sie werden viel erleiden müssen, weil ich euch was anvertraue, was einen hohen Preis hat. Und wer sich auskennt, ein ganz klein wenig nur auskennt mit der jüdischen Geschichte, weiß, dass genau diese Dinge eingetroffen sind. Bis zur Christenverfolgung heute, weil wir sind eingepfropft in diese Geschichte von diesem Volk Israel. Es hat einen hohen Preis, dass Gott mit seinem Volk, mit seinen Kindern die Welt wirklich erretten möchte. Vers 17, die Sonne war inzwischen untergegangen, es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch und so schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Okay, wie war das nochmal mit dem Bund? Zwei Vertragspartner müssen da durchgehen und sagen, so soll es uns ergehen, wenn wir uns nicht daran halten an diesem Bund. Abraham müsste hier stehen, Gott müsste dahinter stehen. Wo ist Abraham? Er pennt. Er ist immer noch im Schlafen. Wer geht durch diese Stücke hindurch? Das heißt, ein Feuerofen und Feuerflamme gehen hindurch. Wer schließt da einen Bund? Mit wem? Wer sagt, ich nehme die Konsequenzen bei der Sache auf mich? Heute, letztlich geht hier Gott mit seinem Sohn Jesus Christus durch diese Fleischstücke hindurch und sagt, ich trage die Konsequenzen. Gott sagt, look, das fällt auf mich zurück, wenn die Menschen sich nicht dran halten. Und das ist ein besonderer Moment. In dem Moment wurde entschieden, hat Gott mit seinem Sohn entschieden, wir schließen einen Bund mit diesen Menschen, wir möchten alles dran setzen, mit ihnen wieder zusammenzukommen. Und wenn sie sich abwenden, tragen wir die Konsequenzen. Es wird mich alles kosten. Und es kostete Jesus wirklich alles. Bis zum Tod am Kreuz. Der Abraham sieht das alles in einem Albtraum, kriegt das so halb mit und ist bewegt. Aber richtig verstanden hat es erst viel später. Nämlich in einem Moment, in dem er einen Auftrag erhielt von Gott, etwas später in seinem Leben. Als er zu dem Berg aufgehen sollte und dort seinen Sohn Isaak opfern sollte, Menschenopfer bringen sollte. Die Geschichte ist so skurril im Alten Testament, dass manche sagen, hey, die kann ich schon gar nicht mehr lesen, geschweige denn irgendwelchen Kindern erzählen. Gott beauftragt Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern. Aber wer die Geschichte vorher nicht gelesen hat und weiß, dass Gott ja schon festgelegt hat, alle Konsequenzen wird er tragen, werden nicht mehr die Menschen tragen. Der weiß von Anfang an, es war nie die Idee Gottes, dass er, der Abraham, seinen Sohn Isaak auf diesem Berg wirklich opfern sollte. Das Einzige, was das zum Ziel hatte, war, dass der Abraham auf dem Weg zu diesem Berg, wo später oben ist, einen Moment lang fühlen konnte, wie es sich anfühlt, wenn ein Vater seinen Sohn opfert. Er konnte im Moment das Herz Gottes fühlen, was das für einen Preis hat, dass er die Konsequenzen getragen hat. Alle Auswirkungen. Auf einmal kann er die Perspektive überhaupt sehen und sagen, wow, das ist der Vater im Himmel. Und dieser Sohn Jesus Christus, der hat alles auf sich genommen. Und er steht oben auf diesem Berg, wo übrigens der Berg ist, wo Jesus tausende Jahre später gekreuzigt wurde. Das ist der Berg, wo Abraham mit seinem Sohn raufging und sagt, ich bin parat. Und dann dieses andere Tier erscheint und das letztlich symbolisch dafür steht, dass Jesus die Konsequenzen trägt und nicht mehr wir. Und Abraham durfte einen Moment merken, was für ein Herz Gottes das ist. Leute, Gott macht dir heute ein Angebot. Ein Angebot speziell für dich, wenn du hier drin sitzt und diesen Jesus noch gar nicht kennst. Oder mit Gott wenig vielleicht am Hut hast oder nur so marginal am Rande. Dann sagt Gott dir heute zu, hey, ich möchte mit dir einen Bund eingehen. Hey, schlag ein. Jede Konsequenz trage ich. Ich bin El Shaddai. Ich möchte wirklich der Versorger in deinem Leben sein. Du kannst dein Leben mir anvertrauen, wenn du das heute möchtest. Dann kannst du nachher ein Gebet nachsprechen und das zu deiner eigenen Sache machen. Sagen, ja Gott, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Aber vielleicht sitzt du heute hier drin und bist im Bund schon eingegangen und bist wieder weggelaufen. Hast gemerkt, na, irgendwie klappt es nicht und schwierig und anstrengend und überhaupt hin und her. Und traust dich vielleicht nicht zurückzukommen. Leute, dann hast du diesen Bund, diesen El Shaddai Gott wirklich noch nicht verstanden. Wenn du weggelaufen bist, dann sagt Gott nur eins, komm zurück. Er sagt nicht weg, sondern komm zurück, komm her. Weil alle Konsequenzen, ich habe sie schon auf mich genommen. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Ich lade euch dazu ein. Und auf dem Weg dorthin kannst du dich neu entscheiden und sagen, Gott, ich möchte wirklich diesen Handschlag von dir wieder spüren in meinem Leben. Ich möchte dir heute die Hand wieder geben. Das ist eine Gelegenheit für dich. Und wenn du vielleicht hier drin sitzt und sagst, hey, ich bin schon lange mit Gott unterwegs. Ich glaube an diesen Bund, da möchte ich dich besonders herausfordern. Herausfordern zu sagen, hey, dann setz dein Leben ein in diese große Mission, die Gott da mit dem Abraham schon begonnen hat, wo unsere Wurzeln anfingen, die Welt zu erretten. Dann setz dein Leben wirklich genau in diese Mission ein, dass deine Bekannten, Nachbarn, Freunde und so weiter diesen El Shaddai wirklich mal kennenlernen und du mit in diese Mission Gottes einsteigst. Wie gesagt, wir feiern gleich das Abendmahl. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich werde jetzt gleich das Gebet sprechen. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich möchte wirklich jetzt da klare Sachen machen, dann mach das. Die Band kommt auf die Bühne und nutzt diese nächsten Minuten, dieses Angebot von Gott, diesen Handschlag Gottes, für dich wieder in Anspruch zu nehmen und sagen, jawohl, mit dir, Gott, möchte ich mir die nächsten Schritte machen. Gott, wir danken dir, dass du hier bist und danken, dass du uns allen heute Abend wieder neu die Hand ausstreckst und sagst, hier bin ich. Dank für deine Gegenwart. Und wenn du jetzt so ein Mensch bist, der heute Abend zum ersten Mal Gott die Hand geben möchte, dann spreche das folgende Gebet einfach nach. Herr Jesus, heute möchte ich mein Leben, mein Herz für dich öffnen. Ich lade dich in mein Leben ein. Und ich möchte dir die Hand geben und mit dir durchs Leben gehen. Danke, dass du für all meine Sünden, für all diese Dinge, die schief auch gelaufen sind, gestorben bist und dass bei dir Vergebung ist. Ich bitte dich, erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist. Von heute an möchte ich mit dir unterwegs sein.